Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was-Los-Digger Hartmann.
Dann ist das jetzt hier gerade der Startschuss für Chris Nanus neuen Podcast, mit einer kleinen Technikbude. Es geht um Software, um Hardware, um alles, was die Technikfreaks da draußen begeistert.
Genau.
Was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe einen USB-Hub heute mitgebracht und da wollte ich einfach mal erklären, wie das so funktioniert. Weil ich einfach, also was viele Leute ja oft haben, das Problem, die haben MacBook, die coolen Leute haben MacBook. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass man da verschiedenste Geräte dran anschließen kann. Und heute erkläre ich mal, wie das funktioniert. Ein USB-Hub kann man sich quasi so vorstellen wie so einen kleinen extra Adapter fürs MacBook, an dem man ganz viele USB-Geräte anschließen kann.
Das ist sehr interessant.
Ja, freue ich mich. Tim, ist dein Podcast. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem, weißt du schon, wie er heißt?
Ich habe mir sowas überlegt, vielleicht wie Brot und Ei.
Wirklich?
Haut das rein oder haut das noch nicht rein?
Nee, das ist, also, pass auf, ich habe mir auch was überlegt.
Guck mal, wir hatten ja schon ein paar, ich habe über, oh Mann, es ist so schwierig, weil, guck mal, weil Brot mit Ei ist mein aktueller Name überall.
Ja.
Aber wenn wir quasi sagen, und das ist ja so ein bisschen das Ziel davon, dass wir sagen, ich möchte das nicht alleine machen, ich will immer wieder neue Gäste dabei haben. Und dann ist natürlich die Frage, Tim und wer? Und dann bist du natürlich bei Brot und.
Hm? Ah, okay. Ja, sehr gut.
Ja, aber ich weiß noch nicht so genau, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht.
Also pass auf, ich habe mir also vielleicht Brotcast.
Ich glaube, es ist irreführend. Ja. Weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, 2 Brote gebacken und war nie wirklich begeistert.
Hä, aber warum heißt du Brot mit Ei?
Das ist so ein Sexding.
Erzähl.
Nee, kann ich jetzt nicht machen.
Erzähl doch mal.
Ganz viel Zuhörer.
Hä? Jetzt ist auch egal.
Also pass auf. Also ich habe immer ein Morgenritual. Also ich gehe duschen und danach gibt es Frühstück und dann wird immer ein Ei gekocht und Kaffee aufgestellt und ein bisschen Brot aufgebacken und wenn die Eier ready sind, dann gehe ich rüber und wecke meine Freundin.
Ja.
Habe das Ei mir schon gepellt. Und dann pelle ich mir das Ei und dann kaue ich das in meinem Mund, bis nur das Dotter da ist. Mhm. Ne? Und wenn sie dann wach ist, dann begrüßen wir uns mit einem Kuss und lassen dann eigentlich, wie in so einem Tanz, das Eigelb von Zunge zu Zunge rüber tanzen. Und je nachdem, in welche Backentasche es jetzt als warmflüssige Masse abläuft, der hat für den Tag gewonnen, das ist dann sein Tag.
Aha.
Deswegen Brot und Ei, weil das Brot ist dann auch schon ready.
Ja, okay. Das macht, gut, das macht Sinn. Also Brotcast, Pot mit Ei.
Pot mit Ei.
Ja. Wegen Podcast?
Ja.
Antenne,
ich war kurz bei Klo.
Antenne Amann. Ich habe mir gedacht, wenn du und ich einen Podcast zusammen machen, heißt der iPod Nano.
Ja.
Auch nicht schlecht. Brot-Sekolaune. Ohrbrot.
Aha.
Öhrchen, Brötchen.
Ja.
Desert Eagle. Superman. Amos Lol.
Darf ich ganz kurz einhaken?
Ja.
Desert Eagle.
Ja.
Gibt es da eine Verbindung oder ist es einfach, weil du Waffenfetischist bist?
Ja, genau. Waffenfetischist, weil es einfach ein knallharter Nachtisch-Podcast wird. Superman.
Was ist das mal? Also, ich hab's jetzt erst verstanden. Ich dachte, ich war bei Counter-Strike. Entschuldigung.
Ja, Superman ist natürlich, weil du hast mal Suppe gemacht.
Das ist richtig.
Amos Lol.
Hm. Ja.
Herdplatte, Radio Roulade.
Die Dinge sind richtig gut.
Ja, klar. dann Tim, erotische Geständnisse eines YouTube-Kurs.
Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Simsalat Tim.
Ja.
Eiberg-Salat. Stulli Hoeneß. Timpodcast24.de. Oder Tim Perverso Privat.
Moment. Dieses Perverso, das scheint mir irgendwie hinterher zu fliegen. Das müssen wir irgendwie wieder loswerden. Ich hätte noch überlegt, weil ich immer aufgezogen worden bin in der Schule, ich weiß nicht, von wem war der Track? Was los, dicker Arman?
Ja, das ist Jesus. In der Schule? Was, vor 3 Jahren noch in der Schule?
Ja, ich habe das sehr oft gemacht und sehr lange.
In meinem fünften, warte mal, das stimmt jetzt aber nicht.
Mein fünftes Jahr in der 10. Klasse war recht lang.
Ja, okay, das ist eine Lüge.
Das ist aber Berufsschule.
Wirklich?
Ja,
Berufsschule?
Ja.
Also für Koch oder was?
Nee, schau mal. Also ich habe ja, es ist ja nicht meine einzige Ausbildung. Ich habe wo soll ich anfangen? Es wird ein langer Podcast, glaube ich. Ich bin ja eigentlich, also weißt du, typischer Gang, Abitur, dann Ausland, muss gucken, was du machst. Dann dachte ich mir, okay, scheiß, hab kein Geld mehr. Ich muss Geld verdienen.
Ja.
Immobilien.
Aha.
Dann habe ich Immobilienkaufmann leer gemacht und war Makler.
Ja, das steht dir gar nicht.
Null?
Nee.
Naja, damals ging das noch einigermaßen. Aber ja. Das sind auch ganz üble Bilder und sowas und das versuche ich irgendwie zu löschen.
Hast du so Bilder von dem Anzug?
Ja.
Kannst du die einmal jetzt in deine Story posten? Quasi
auf gar keinen Fall.
Doch, also guck mal, wir müssen ja auch so ein bisschen, um so Cross-Probe zu machen, ja. Du musst ja diesen Podcast bewerben.
Ja.
Und für die Leute, also musst du jetzt eigentlich, das Podcast-Cover von dieser Folge muss sein, du im Anzug. Und da drauf wird das Brot, also das Pot mit Ei oder wie auch immer du das nennst.
Ey, das war noch viel wilder, noch viel ekliger. Ich habe dann irgendwann, ich war wirklich gut darin, glaube ich.
Mhm.
Und ich habe mir dann irgendwann wirklich protzig, eklig, teenagermäßig, habe ich mir dann ein BMW bestellt aus England als Rechtslenker Cabrio in Z3.
Ja.
Und bin dann damit quasi mit meinem Anzug so durch die Gegend im Rhein-Main-Gebiet gefahren. Und es ist quasi eigentlich bilderbuchmäßig fürs Rhein-Main-Gebiet, Blender City, hoch 10 habe ich gelebt. Ich habe gelebt.
Genial.
Bis dann diese Handbremse gelöst worden ist. Ich habe gesagt, du kannst nicht ständig Geld verdienen mit den Eigentümern von anderen Menschen.
Ja.
Und das war so die Story dahinter.
Ah, okay.
Ich fand einen Beruf fand ich immer sexy, mein ganzes Leben lang. Du hast sie nie gesehen, weil die einfach zu anderen Zeiten funktionieren als du. Und es sind Köche.
Mhm.
Köche und Köchin, die triffst du eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und die sind so ein bisschen mysteriös. Mystery-mäßig und auch sexy. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will einmal was mit meinen eigenen Händen erschaffen und lernen. Da habe ich Koch gelernt.
Hä, hey, krass. Aber ich meine, also das ist ja auch dann so richtig gegensätzlich zu dem, weil also ich meine, vorher ging es ja ums Geld verdienen und das kann man jetzt bei einer Kochlehre. Also.
Ey, das war so scheiße.
Ja.
Das kannst du vergessen.
Wie hast du das gemacht? Weil du hast ja wahrscheinlich dann schon auch so ein bisschen, hast du schon eine eigene Wohnung und so?
Damals ja. Genau. Ich habe mit meinem Bruder zusammen gelebt in Darmstadt. Das war eine Penthouse-Wohnung, aber 3 Zimmer. Das klingt jetzt geiler, als es ist.
Penthouse-Wohnung in Darmstadt.
Wir haben uns dann so ein bisschen verstritten, weil es dann so ein bisschen, weißt du, Geschäfte hier und dann machst du da noch irgendwelche Sachen und dann kommt man nicht mehr auf den Zweig und dann aufräumen und sowas. Und dann hattest du natürlich das Geld noch von der Maklerlehre und dann habe ich gesagt, alles klar, das war's jetzt. Ich ziehe jetzt nach Frankfurt in der WG wieder zurück und weißt du, wo du anfängst als Koch? Im Frühstück. Du musst morgens um 5.30 Uhr da sein und kochen. Und das erdet dich erstmal. Sprich, von dieser ganzen High-Society-Scheiße viel Geld verdienen, zurück ins Kochleben. Alter, das war genau das Richtige für mich.
Ja.
Du bist auch gelernter Koch.
Ja.
Wann wurde dir das klar, dass du Koch sein willst?
Das war bei mir eigentlich schon ganz lange klar. Also mein Opa war Koch. Und also gelernter Koch, mein Opa wurde dann irgendwann umerzogen quasi von meinem Uropa, der musste dann quasi die hatten einen Uhrmacherbetrieb auf der Zeil, Sauerland und See gibt's heute nicht mehr und da bin ich quasi groß geworden, immer in der Stube mit meinem Opa zusammen und der hat quasi mit Monokel, mit diesem Uhrmacher-Monokel da gesessen, hat irgendwelche
Uhren repariert. Aber zu Hause, oder?
Nee.
Auf der Zeil?
Ja, auf der Zeil. Und dann habe ich, der hat halt immer an Weihnachten gekocht für die ganze Familie. Und mein Opa ist so ein bisschen leicht cholerisch veranlagt. Und die ganze Familie hat es mir immer verziehen, weil er so fantastisch gekocht hat. Das ist ja irgendwie ein toller Status, den der Mann hat. Und dann hat er immer aufgetischt. Da waren immer alle so an Heiligabend. Oh, toll, Winfried.
Was? Das ist das Geile am Kochberuf. Du kannst innerhalb von kurzer Zeit kannst du Erfolgsgefühle einheimsen.
Ja.
Sprich, okay, dieses erste Essen wird nichts, ist versalzen, whatever. Aber sobald. Was stimmt, hast du sofort diese Resonanz von wegen, das schmeckt. Und das ist direkt Glücksgefühl, das sind einfach Glücksgefühle.
Mega geil.
Du kannst dich super schnell befriedigen damit.
100%. Und Opa hat dann aufgetischt und ich war schwer beeindruckt und habe mir gedacht, das will ich auch. Und dann habe ich mit 6 Jahren beschlossen, Koch zu werden. Also es war überhaupt keine...
Mit sechs Jahren.
Ich wusste sofort, ich will das genauso machen wie mein Opa. Und mein ganzes Leben lang immer erzählt, ich werde Koch. Ich habe auch immer erzählt, ich werde mir mal ein rotes Motorrad kaufen, das habe ich zum Glück nie gemacht. Aber... Koch bin ich geworden und hab dann mit einmal sitzen bleiben in der Hauptschule, danach die Hauptschule irgendwie auf Achenkrach fertig gemacht und ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen, voll krasser ADHSler, mich hat absolut nichts interessiert, was nicht mein Thema war. Und hab dann eine Kochlehre angefangen, damals im Schlosshotel Messelbrunn und mitten im Spessart, und das war so ein Ausflugsrestaurant auch, also so ein Ausflugshotel. Und das war schon irgendwie lustig.
Hilf mir mal ganz kurz, weil wir sind ja gar nicht mal so weit weg voneinander. Du bist aus Aschaffenburg. Mm. Ich glaube, ich muss dich auch überhaupt mal vorstellen, kann das sein?
Ja, mach mal.
Wir haben noch keine einzige Vorstellung.
Ja, ist besser.
Vor mir sitzt hier gerade Christian Bloß, auch bekannt als Chris Nanu. Ich habe dich abgespeichert am Handy und da steht drin, Chris Nanu, ich weiß doch auch nicht, was er macht. Und es stimmt auch, du hast Podcasts, du bist Koch.
Ja.
Du, wenn man auf Social Media ist, dann sieht man, du bist irgendwie überall gleichzeitig. Du bist jetzt hier gerade in Berlin, weil du eigentlich zu einem Event wolltest von Max Strohl. Der veröffentlicht gerade seine Biografie.
Ja.
Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert.
Nee.
Kommen wir gleich nochmal zu. Und jetzt bist du hier und hilfst mir dabei, meinen ersten Podcast irgendwie auf die Reihe zu kriegen, weil ich habe keine Ahnung davon. Und ich dachte mir, alles klar, 100.000 AbonnentInnen auf Instagram.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich hab, da weißt du, wie lange ich dafür gekämpft habe?
Ja, 3-4 Monate.
Wir
müssen einmal ganz kurz zur Tür. Es ist natürlich heute, es ist ein bisschen wild. Wir sitzen hier in der Küche, kann ich ja vielleicht mal ganz kurz sagen. In der Küche, die ihr immer seht auf, ich weiß nicht, wo er überall unterwegs ist, TikTok. Ich sehe es immer bei Instagram alles. Und es sieht wirklich wunderschön hier aus. Es ist in Berlin Wedding. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Und ja, ich habe hier auch ein bisschen was mitgebracht. Gleich gibt's noch ein Gastgeschenk von mir. Na, wer ist gekommen?
Seit, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals von meinen Schulkameraden besucht worden bin hier oben in Berlin. Das ist Tolga, wirklich einer meiner ältesten Freunde. Mhm. Im Prinzip, wenn du Sachen wissen willst von mir, das weiß eigentlich keiner da draußen, so aus der Schulzeit, dann ist Tolga der richtige Ansprechpartner, weil er hat mit mir sehr, sehr lange die Schulbank gedrückt, nachdem ich sitzen geblieben bin im Gymnasium und war eigentlich immer mein Sitznachbar.
Ja.
Und ja, das ist
wie privat. Ist er jetzt schon hier drin?
Nee, du weißt ja, ich habe eine sehr, sehr lange Auffahrt.
Ja.
Du weißt, du musst durchs Rondell, dann wirst du begrüßt vom Security, dann wirst du hinten durchgelassen, durchgeschleust, musst unten durch, dann links, rechts in Westflügel. Einmal durch die Waffenkammer.
Ich habe gerade schon erzählt, dass du in Wedding wohnst. Also das
muss
ich ganz kurz dazu sagen. Also diese Wohnung klingelt jetzt nochmal. Man muss wirklich durch mehrere verschiedene Türen durch. Und dann ist man hier irgendwann bei Tim. Und es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Also es ist so ein bisschen kuschelig hier. Er hat einen sehr, sehr tollen großen Tisch. Er hat eine sehr, sehr schöne Küche. Macht viel Spaß. Hier kommen die ganze Zeit Leute rein, raus. Wirklich wild. So ist das Leben von einem erfolgreichen Superstar auf Instagram. Für mich auch mal schön da reinzugucken. So hätte es sein können. Jetzt Achtung, kommt Tolga. Jetzt wird sich mal ganz kurz unterhalten, Leute. Wir machen hier vielleicht mal, erklärt ihm gerade, also wir machen einen Podcast. Tut mir leid, Tolga, dass du jetzt genau in der Sekunde ankommst. Aber schön, dass du da bist. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Sowas hat er gerade gesagt.
Das ist so locker, dass du das Ding hier wegmoderierst.
Tolga, na hi, Chris, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Ich habe gerade schon angekündigt, Tolga, dass nur du bist hier auf der Couch, diese Mikrofone nehmen einiges raus. Wenn man mich was fragen wollte, über mich privat aus der Schulzeit, es gibt eigentlich hier oben keinen, den du fragen könntest, aber Tolga wäre jetzt die einzige Person, die mich kennt aus den Jahren, bevor ich Immobilienmakler, Sponsoring-Agentur mit Substanz in Berlin, Suppen-Catering, Börsenclub Frankfurt, whatever. Tolga wäre die Person, die mir so ein bisschen was aus dem Leben mitgehen kann, bevor ich der wurde, der ich jetzt, glaube ich, bin.
Also, ja, hast du eine gute Anekdote aus der Zeit? Eine Sache, wo du sagst, das ist zu 100% Tim, also das beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Fällt dir was ein?
Ich würde sagen, einfach verrückt. Aber verrückt witzig. Mhm. Weil egal, was passiert, also mit Tim hat man immer Spaß. Und das ist, du weißt nie, was passiert, wenn du mit ihm unterwegs bist. Also ich habe hunderte Geschichten, und die sind alle verrückt witzig.
Das ist so süß, aber auch sehr nett. Also wirklich, wir hatten immer viel Spaß im Unterricht. Ich glaube, deswegen haben mich die Lehrer immer so gehasst. Ja. Eine Hassliebe, glaube ich. Ne? Ich glaube, die waren alle nicht richtig geil auf uns. Aber so ohne uns konnten sie auch nicht, weil sonst wäre es langweilig gewesen.
Tim, ich habe ganz kurz, bevor wir weitermachen, auch ein Geschenk dabei.
Das ist witzig, weil ich habe auch ein Geschenk für dich dabei.
Ja.
Ganz einfach aus dem Gedanke, ich denke mir, als Gast bringt man ein Geschenk mit.
Richtig.
Das war ich nicht vorbereitet, weil du warst eigentlich hier wegen Max Stroh, dem Event.
Ja.
Und das mit dem Podcast hier ist eigentlich unvorbereitet gewesen. Und bevor du mir jetzt nichts mitbringst, bringe ich dir was mit, dass die Nächsten wissen, es wird das mitgebracht.
Okay, sehr gut. Wer will anfangen? Darf ich anfangen?
Ja, Moment, dass du mir es gibst oder dass du es auspackst?
Ich gebe dir jetzt was.
Okay, gerne.
Also, ich will aber daran auch teilhaben und wir dürfen alle daran teilhaben, weil es ist genug für alle da. Ich hab so eine der wenigen Traditionen, wenn ich in Berlin bin, ich weiß auch nicht, warum das so bei mir ist, aber ich gehe immer ins KDW.
Und kaufe eine Currywurst.
Immer in die oberste Etage.
Ja.
Und da gibt's eine Sache, die finde ich ganz besonders lecker.
Die Bullabees.
Nee, und die esse ich hier jedes Mal. Ich glaube, da ist eine Suppe drin. und die esse ich hier jedes Mal und ich finde es ein bisschen spießig, aber ich finde es auch ein bisschen schön, weil es ist wirklich Tradition und jedes Mal, wenn ich an Berlin denke, denke ich daran und dann habe ich mir gedacht, ich nehme dir das mit, das ist ein schönes Geschenk und deswegen, bitteschön, du kannst es gerne aufteilen, wir können es, ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht was Lustiges, wenn wir auch gemeinsam jetzt hier auch noch was verköstigen könnten.
Selbstverständlich.
In diesem Podcast, das lieben die Leute besonders, hier einfach mal was isst.
In dem kulinarischen Podcast,
der
ein bisschen Technik-Ecke beinhaltet.
Ja, genau.
Auf. Es ist natürlich so, dass wir sind hier im Wedding, nimm auf den roten Wedding. Wir haben hier sehr wenig,
ja.
Aber uns geht's gut, weil wir haben Glück und wir haben uns, es ist Familie hier. Wir verstehen einander nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier oben Deutsch spricht. Aber es ist folgendermaßen, KDW ist hier kein Begriff.
Ja.
Das ist wirklich, also ich glaube, das ist das edelste Produkt, was jemals auf meinem Tisch lag. Ich pack mal aus.
Ja. Das ist passend auch zu deinem
Hund. Das ist eine
wunderschöne Packung. Natürlich, das ist ja heute ein Geburtstag, den wir hier feiern, weil es ist ja der erste Geburtstag quasi von, ich weiß nicht, wie es angefangen
ist. Ist das eine Zitronentarte?
Ja.
Nein.
Ja.
Weißt du, was das, weißt du, was Zitronentarte für mich bedeutet?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein, ich weiß nicht, aber ich liebe Zitronentarte und, ja?
Wow. Ich habe mit Zitronentarte, habe ich 2020 eine Backshow gewonnen.
Nein!
Ja, weil Zitronentarte ist mein Meisterstück in der Patisserie.
Das ist ja genial.
Ja, es ist wirklich genial. Als ob du es wisst, nee.
Ach ja, ich wusste es wirklich nicht. Nee, ich liebe einfach eine Zitronentarte.
Wow. Also man sieht hier wirklich eine wunderschöne, mit Baiserhaube verzierte Zitronentarte, die abgeflammt worden ist. Man kennt es meistens so kleine Wellen oben drauf und dann mit dem Flammer oben drüber. Und dann geben die Spitzen der Wellen leicht bräunliche Kanten und drunter eine wahrscheinlich wundervolle Zitronentarte. Ich schneide jetzt an, oder?
Ja, du schneidest sie jetzt an.
Willst du schön sofort ein Stück haben?
Das ist dann, klar, gerne. Teil euch aus. Es ist quasi dein Geburtstagsgeschenk, weil heute ist ja die Geburtsstunde dieses Podcasts. Da gibt's noch keinen richtigen Namen, aber es ist auf jeden Fall mal die erste Folge.
Vielen Dank.
Und du hast eine Backshow damit gewonnen. Also war das eine Backshow im Fernsehen eigentlich?
Naja, also pass auf. Es war ja Corona.
Ja.
Ich hatte ein Suppencatering.
Ja.
Und die Geschichte ist die, dass die Monate liefen nicht mehr so gut. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, an der Backshow teilzunehmen. Und diese Backshow, das war die erste Ausgabe davon auf Vox. Die nannte sich, oder ich glaube, die gibt's noch, allererste Sahne. Und das Prinzip ist
natürlich als die allererste Sahne. Ja.
Selbstverständlich.
Ja.
Und die Aufgabe ist wie folgt. Du hast 5 TeilnehmerInnen und die müssen jeden Tag ein Backstück backen. Und du hast 2 Stunden Zeit, dieses gesehene Backstück ohne Rezept nachzubacken.
Wow.
Und dann muss das stehen.
Krass.
So, eine Zitronentarte muss gebunden werden
mit
entweder Gelatine oder mit Agar-Agar oder mit viel, viel Stärke. Mhm. Und du machst, du bindest das Ei zur Rose. Ne? Sprich, Ei aufkochen zu einer gewissen Temperatur, dass es stockt, aber nicht zu viel, dass es kein Rührei gibt. Und dann fließt dir der Kuchen nicht weg. Weil die meisten, die haben den angeschnitten nach 2 Stunden, ist weggeflossen. Und damit hatten die wenigsten da Punkte erreichen können. Und ich habe die Backshow gewonnen.
Genial.
Fantastisch, oder?
Ja, und gab es dafür Geld? Oder?
Ja, ich habe die, okay, das war die Halbwahrheit. Ich habe die nicht ganz alleine gewonnen. Es gab noch einen 2. Platz.
Ja. Yeah.
Heiko. Und wir haben uns dann das Preisgeld teilen müssen, was sowieso schon sehr, sehr gering war. Das heißt, es waren 5 Tage purer Stress.
Ja.
Ich habe mich da, glaube ich, 3 Wochen drauf vorbereitet. Und weißt, wenn ich irgendwie so ein Ziel habe, dann baller ich das durch, dann muss ich das gewinnen. Ich habe alles liegen lassen.
Ja.
Ich habe gerade Jenny kennengelernt und sie hat mich quasi in einer wirklich miesen Phase kennengelernt. Meine Firma ist pleite gegangen, meine Sponsoring-Firma für Festivals, Musikfestivals in Corona, funktioniert nicht. Ich habe ein Suppen-Catering hochgezogen mit 2, 3 Angestellten und dann habe ich quasi noch den Backshot nebenbei gemacht. Ich war so gestresst, ich war dünn wie noch nie zuvor in meinem Leben. Also ich habe wirklich nichts mehr gewogen.
Ja.
Und ich wollte aber gewinnen. Ich wollte unbedingt gewinnen. Und ich hasse Backen. Ich hasse es so sehr. Aber ich dachte mir, wenn ich es lernen will, dann muss ich es mir einfach aufzwingen.
Ja.
Und jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ich habe dann
wie viel Geld
Preisgeld
war?
Teilen müssen. Ja. Genau. Und das waren 1.000 Euro, glaube
ich. Genial.
Ja, das ist
genial. Und hast du ich schneide erstmal an, aber jetzt musst du natürlich gleich, also Leute hören ja so einen Podcast von jemandem wie dir in der Hoffnung auch ein Rezept mitzubekommen. Du kannst ja jetzt so grob erklären vielleicht gleich mal, wie man das denn so macht, weil ich wüsste es nicht, ich kann überhaupt nicht gut backen und ich habe einmal mich an so einer Tarte versucht und da bin ich grandios dran gescheitert, mach 4 Stücke den, ne? Das sind schon mehr Stücke als 4, oder?
Ich zähle hier 4 Leute.
Und ja, also ich kann's überhaupt nicht. Also ich wüsste nicht, wie man das auch nur ansatzweise macht. Ich weiß natürlich, wie man ich wüsste es nicht. Ich kann's dir gar nicht sagen. Ist es ein Mürbteig außenrum? Muss man den blind backen und dann macht man diese Creme und leg's einfach da rein. Alles gut.
Pass auf, ich glaube, das ist nicht das richtige Rezept, um das im Podcast zu erklären. Ich kann es kurz umreißen, aber ich habe ein Rezept, glaube ich, online auf meinem YouTube-Kanal irgendwann mal hochgeladen, meine ich. Oder ich habe es wieder offline gestellt, weil es alles zu cringig war. Du machst ein Pâté sucré, das ist so eine Art Tartboden mit viel Zucker drin und Butter und vermengst das Ganze. Kannst auch eigentlich jeden Boden nehmen, den du willst. Ne? Mhm. Oben drauf kommt dann Ei, Zitronensaft und viel Zucker. Das Ganze, du lässt quasi Zucker mit viel Zitronensaft aufkochen. Mhm. Und wenn das Ganze einmal kocht und der Zucker sich gelöst hat, dann packst du die Eigelb rein, jede Menge Eigelb. Mhm. Und dann stellst du die Hitze runter.
In dieses heiße Läuterzucker.
Hitze sofort runter. Ja. Und dann immer weiter vermengen, dann wird es fest, so ein bisschen wie ein Pudding.
Ah, ne? Okay.
Dann löst du Gelatine da drin, lässt das Ganze abfüllen in die Tartform, erkalten, nicht mehr backen, erkalten, dann zieht es an. Mhm. Das Rezept, Tolga hat gerade rausgesucht, gibt's auf YouTube.
Gibt's auf YouTube?
Ja, ist noch online.
Okay. Können wir das in irgendwelchen Shownotes verlinken?
Ja, kannst du machen, ja. Sehr gut.
Krass. ich hab so viel Prosecco-Laune. Ich muss übrigens mal ganz kurz sagen, Christian hat... Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ja. Du hattest 3 Podcasts. Einmal Kau und Schluck.
Ja.
Einmal im Autokino.
Richtig.
Und einmal meinen heißgeliebten Podcast Prosecco Laune.
Richtig.
Mit Marek und mit Stengers Daniel. Und ich glaube, ich habe hier heute genau den richtigen an meiner Seite, um meinen ersten Podcast zu eröffnen. Wirklich, das ist wunderschön, dich dabei zu haben. Vielen Dank für die Tat. Ich würde sagen.
Jeden Tag eine gute Tat, sage ich immer.
Wow.
Ja, freut mich auch, hier zu sein. Und,
ein Stück, jeder für euch?
Ja. Ja, oder? Also so eine Zitronentart, da, sagt man.
Weiß genau, wenn ich jetzt irgendwann mal bei euch zu Gast bin oder bei dir in Aschaffenburg, dann kriegst du eine selbstgemachte Zitronentart.
Ja, genial. Ja? Okay, cool. Das könnte ja unser Ritual werden jetzt. Dass wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, essen wir so eine Tart.
Wow. Du machst schon Sport gerade, ne? Oder? Du willst alles über den Haufen?
Ja, ich mache ganz viel Sport, ja, klar. Auf jeden Fall. Mann, das finde ich aber genial. Genau das ist die Stimmung eigentlich, die man braucht für so einen Podcast von dir, dass du einfach auch die ganze Zeit noch irgendwelche Teller rauskramst und so. Nee, ich glaube wirklich, das ist genau das, was die Leute hören wollen. Doch.
Ich habe auch gar keinen
Trockenheber. Ist doch egal.
Hier so eine Gummi. Wie nennst du das? Wie hast du das gelernt? Was hast du gelernt
davon? Das ist für mich ein Gummischlesinger.
komm. Also ich habe hier gerade so ein Gerät in meiner Hand, das hat einen Griff und oben hat es quasi ein Gummi... Trapez, ich weiß nicht, was das für eine geometrische Form ist.
Hm.
Und es hat eigentlich einen ganz einschlägigen Namen, aber wenn man es benutzt, in der Gastro ganz normal, hat nichts Sexuelles.
Nee.
Das heißt eigentlich Gummifotze.
Ja. Oder Gummifoot.
Genau.
Ja.
Bin ich jetzt schon gebannt von Spotify? Oder?
Also ab jetzt ist es kein Podcast mehr. Also ab jetzt hast du dieses Explicit Lyrics-Zeichen.
Quasi für OnlyFans nur noch.
Genau, also es kann jetzt nicht mehr jeder einfach so reinhören, glaube ich. Also Kinder dürfen diesen Podcast zum Beispiel jetzt nicht mehr hören.
Ist das wirklich so?
Nee, aber es ist halt irgendwie nochmal extra gekennzeichnet mit so einem roten E oder so.
Nein.
Ja doch, das hast du direkt jetzt in der ersten Folge verkackt.
Das heißt, dieser ganze Podcast ist nicht mehr werbetauglich?
Doch, werbetauglich ist er schon noch.
Aber halt für Eis.de.
Ja, genau, so ungefähr.
Eis.de, übrigens, heute kommt zur Werbung.
Noch ist er werbefrei, der Podcast. Müssen wir mal schauen, ob das so bleibt. Ja, okay, also willst du jetzt regelmäßig podcasten oder was ist eigentlich die Mission? Du hast jetzt einfach mal angefangen, ne?
Ja, also ich habe von vielen Leuten gesagt bekommen, dass sie mich unbedingt hören wollen, mehr von meiner Stimme haben wollen, tatsächlich. Und ich bin unfassbar großer Podcast-Liebhaber. Ich höre wirklich viel Podcast.
Mhm.
Und ich glaube, dass ich bin ja gleich bekannt geworden durch ein paar Videos auf TikTok und Instagram. Und jetzt habe ich mal zum ersten Mal ein Video veröffentlicht, was 15 Minuten auf YouTube hochgeladen worden ist, was noch eins meiner ersten Videos war. Und die Leute haben es geliebt, weil die quasi auch längere Videos jetzt auf YouTube hochkommen, wo ich quasi auch ein bisschen zeige, wie ich bin, weil ich nicht quasi schnell schneide, also quasi mich als Person sehen. Und ich glaube, dass viele das bis jetzt noch vermissen, weil die sehen die Person immer nur für 30 bis eine Minute, 30 Sekunden bis eine Minute. Und ich glaube, dass so ein bisschen das Zwischenmenschliche verloren geht. Und ich finde es geil, dass hier, weil das hier ist jetzt, das ist ja, du bist jetzt gerade in meiner Wohnung, hier im Wedding, die ist ja groß, Einfahrt, Butler, Security, haben wir schon gesagt. Am Arsch, Wedding ist einer der schlimmsten Viertel, also wirklich, zieht nicht in den Wedding, ich sag's wie es ist. Aber die Wohnung ist schön, ich habe mir diese Küche mit einem guten Freund hier reingebaut, die ihr kennt. Okay, ich habe weniger gebaut, der Freund hat mehr gebaut als ich. Aber es ist nach meinen Plänen, ja, so ein bisschen nach meinen Plänen. Und bin jetzt mit meiner Freundin zusammengezogen und diese Küche hier mit der Wohnung, also da ist quasi noch ein Schlafzimmer dabei und ein Schnittraum, soll jetzt zur Verfügung gestellt werden.
Hm.
Nämlich kulinarischen, angehauchten Menschen, wo ich dich absolut aussehe. Du bist Koch, du liebst gutes Essen und ich möchte hier einen Space schaffen, in dem Menschen vorbeikommen, mit mir gemeinsam kochen oder auch alleine kochen. Vielleicht planen die irgendwas, die können hier übernachten, die können theoretisch auch schneiden da drüben. Und das war einfach für diese Menschen zur Verfügung gestellt werden, die vielleicht jetzt nicht eine große Küche haben, die jetzt vielleicht nicht irgendwie die Möglichkeit haben, mit Gästen zusammen zu kochen oder auch die Möglichkeit haben wollen, mit mir zusammen zu kochen. Und dafür ist es da. Und ich glaube, dass dieser Podcast hier einfach noch ein Level dazu ist, dass das Ganze ein bisschen rund macht. Ja. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir mal die Tat.
Jetzt probieren wir die Tat. Also ich finde, die sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das muss man einfach mal sagen. Dankeschön. Absolut, sehr, sehr.
Das Baiser könnte für mich noch ein bisschen
knuspriger sein.
Es kann aber sein, dass ich die Verpackung, oder meinst du, es war vorher schon
so? Nee, es war vorher schon so.
Weil du hast jetzt quasi nur noch Crunch den Boden, ne?
Ja, genau. So, probieren wir mal.
Und diese Tarte aus dem KDW, die holst du jedes Mal?
Eigentlich hole ich mir immer diese Mini-Tartlets, aber das ist einfach die große Form davon.
Ist gut. Ist sogar ziemlich gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich schon darauf vorbereitet zu sagen, jetzt musst du meine probieren. Die ist eigentlich exakt genauso. Aber was ich nicht daran, also dieser Baiser oben drauf ist halt natürlich nochmal zusätzliche Süße. Sprich, du hast in dieser Masse sehr, sehr viel Zucker.
Ja.
Und obendrauf setzt du Eiweiß mit Zucker, der nicht mal knusprig ist. Gut, was mache ich? Ich streue braunen Zucker drauf und flambiere den. Sprich, du hast immer diesen Knack obendrauf, wie bei einer Creme Brûlée. Das heißt, du knackst oben durch und dann knackst du unten nochmal durch und hast in der Mitte diesen weichen, wie so ein Sandwich. Weißt du, wie
es und bei dir gar kein Baiser?
Kein Baiser. Weil es ist zu hart. Das ist, also es ist, also es ist
nicht von der Viskosität, halt
sondern es ist halt einfach süß.
Ja, genau. Aber ich mag das so irgendwie. Ich bin ein großer Baiser-Fan, deswegen liebe ich ja meine Zitronentarte hier so aus dem KDW.
Das ist sehr, sehr gut.
Ist die nicht hell?
Die ist wirklich gut. Weißt du, von wem ich Zitronentarte gelernt habe? In meiner letzten Station in Frankfurt bei André Rickert. Und das ist das Tolle an uns beiden.
Ja.
Wir haben so viele Verbindungen, die werden uns schon so oft im Leben begegnet, sind es aber nicht.
Also da muss man ganz kurz dazu sagen, ich habe in Aschaffenburg gearbeitet, in einem Restaurant, ist ja auch scheißegal wo, und wollte unbedingt nochmal in die Sternengastro, weil ich das bis zu dem Zeitpunkt nie gemacht habe, weil ich nebenbei immer irgendwelches Zeug gemacht habe. Meine Hobbys waren immer so Zeit einnehmen, dass ich nicht eingesehen habe, so viel zu arbeiten. So. Aber zu dem Zeitpunkt...
Aber du warst schon Koch, Vollzeit.
Ich war Vollzeit Koch, aber nicht in der Sternengastro.
Du machst dann quasi danach immer noch deinen anderen Scheiß.
Genau, ja, damals, jetzt nicht mehr. Also jetzt nicht mehr Vollzeit Koch.
Weil du bist ja den meisten bekannt als bekannter Musiker und Hip-Hopper, Rapper,
genau.
Und Dichter und Denker.
Als Rapper bin ich am meisten bekannt.
Ja. Und jetzt hast du nebenbei noch gekocht, was ja kein leichter Job ist. Und hast den anderen Scheiß auch noch gemacht. Wo ich mich auch so ein bisschen wiedersehe, weil ich arbeite ja eigentlich hauptberuflich beim ZDF.
Ja.
Und mache die Videos danach. Und jetzt noch das hier. Und da sehe ich mich jetzt gerade so ein bisschen.
Ja, genau. Ne? Ja, das ist so diese Phase. Aber ich habe dann quasi damals gesagt, ich will nochmal in die Sternengastro. Und dann habe ich damals Probe gekocht im Weinsinn, was, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Laden war.
Ja.
Und der Richie, wie ihn seine Freunde nennen, wurde mir empfohlen vom Dennis Meyer damals tatsächlich. Der hat gesagt, ey, geh da mal hin, der ist wirklich gut. Mit dem hat er wohl irgendwie zusammengearbeitet bei Juan Amado, macht das Sinn? Kann das sein?
Yes, ganz genau. Also ich glaube, Dennis Meyer, wie alt ist er eigentlich? Weil der erscheint mir eigentlich jünger als Richie.
Ja.
Aber er war damals Sous-Chef.
Ja.
Und ich glaube, er ist dann gegangen und dann war Richie Sous-Chef von Amador und ist mit Amador von Mannheim nach Langen gegangen. Und dann ist es ja, glaube ich, in Langen auch kaputt gegangen mit Amador.
Genau, ja. Fakt ist, der Dennis Meyer hat dann zu mir gesagt, geh doch mal dahin. Das ist wirklich super. Und dann habe ich da Probe gearbeitet, ich glaube 3 Tage lang oder so. Und ich bin mit denen irgendwie gut klargekommen. Es hat Spaß gemacht da. Ich war natürlich komplett überfordert. So. Also das erste Mal in der Sterneküche mit 25 oder so. 24, irgendwie sowas. Das war für mich schon, mit welcher Präzision da gearbeitet wurde und trotzdem mit welcher Ruhe. Also muss man sagen, der ist jetzt kein lauter Küchenchef.
Nee, das überhaupt ist nicht. Ganz ist auch ein sehr lustiger Küchenchef.
Lustig, ganz, ganz ruhig. Und am Anfang waren wir so relativ normal zueinander. Und dann hatte nach so 20, 30 Minuten, habe ich gemerkt, der kann schon auch frech sein. Der hat schon guten Humor und so. Und es hat irgendwie Spaß gemacht mit dem. Und dann hat er irgendwie gesagt, ey, ich würde dich schon anstellen. Wir ziehen jetzt aber mit dem Laden um in einen neuen Laden. Und wie wollen wir das machen? Und da habe ich gedacht, naja, dann haben wir uns quasi so drauf gedacht, okay.
Ja, so also, wie immer, sagst gar nichts und am nächsten Tag kommt eine SMS.
Ja. Die SMS kam noch in der Nacht, also das muss man dazu sagen. Aber dann muss man, also André hatte dann gemeint, ja, wir würden dich gerne einstellen und dann ist das aber, der Umzug vom Laden hat sich irgendwie ewig gezogen und jetzt weiß ich selbst nicht, wie es weiterging, weil er war doch dann im neuen Weinsinn, also in dem Nagelneuen, im Bahnhofsviertel gar nicht mehr der Küchenchef, oder?
Nee, das, also sind es ja quasi, es war ja nicht sein Laden, sprich, das gehört ja immer irgendwelchen Leuten, die Geld haben, Geld reinpumpen und dann irgendwie auch Geld rausziehen wollen. Es ist ein verschwistertes Konzept aus dem Gustav, auch ein Stern von
Joachim Busch.
Exakt.
Ja. Zwei Sterne.
Joachim Busch, genau.
Zwei Sterne.
Mittlerweile zwei Sterne. Und ich weiß noch, was er gesagt hat, Richie hat immer meine Foodkost getragen, weil Richie ist so ein Sparfuchs. Der kocht unfassbar gut, aber mit sehr, sehr günstigen Zutaten. Und das habe ich auch gelernt, das mache ich bis heute, sprich, keine Ahnung, Radieschen oder Lauchzwiebeln oder auch eine Aubergine zum Protagonisten machen und nicht irgendwie auf, weiß ich nicht, Kaisergranat zurückgreifen, auf Austern, sondern eher mit günstigen Mitteln sehr, sehr geile Sachen machen. Daher kommt ursprünglich auch der Name für meinen Kanal, Brot mit Ei. Das sind Zutaten, die man immer zu Hause hat und damit kann man gut kochen und du brauchst nicht viel. Egg Benedict beispielsweise ist einer meiner absolut liebsten Eierspeisen.
Wo bestes Egg Benedict in Berlin? Jetzt muss ich direkt einmal reinkrätschen.
Boah, ist so schwer, weil viele machen immer so einen Schaum drauf mit der Easy-Flasche und das mag ich gar nicht.
Ja.
Handgeschlagen, das schmeckt schon mal anders.
Ja.
Anders gut vor allem, aber ich finde das Bon Vivant, ein rein vegan-vegetarisches Restaurant in Schöneberg, das ist absolut mein Vorreiter gerade. Und letztens war ich bei Frühstück 3000. Die hatten, glaube ich, gar keins. Nee,
doch, die haben eins.
Haben die eins?
Die haben eins und die haben auch noch mal das Egg Benedict mit extra Kaviar.
Ja, die hauen immer so auf die Scheiße, ne?
Ja,
ja, genau. Ja, die übertreiben es so vielleicht mit Trüffel oben drauf
genau.
Oder Kirsche. Ja, war lecker. Habe ich da gar nicht gegessen, aber was anderes.
Was hast du gegessen?
Irgendwas mit Trüffel. Gab es ein Omelette oder was mit Trüffel?
Das kann sein.
Okay. Die haben mir die Fresse weggetrüffelt. Ja. Also es war nur Trüffel für drei Stunden
danach,
was geil ist. Aber vielleicht will man einfach auch mal einen Toast haben. Oder ein Croissant. Weißt du, wie ich meine? Ich wusste es vorher nicht, was die anbieten.
Ja.
Bin gegangen, weil alle sagen, Frühstück 3000, Frühstück 3000.
Also die Chicken Waffles dort finde ich grandios.
Magst du sowas?
Ja.
Hab letztens zum ersten Mal gegessen im Dahlmeier Café und jemand meinte, du musst diese Chicken.
Wo ist das Dahlmeier Café?
Das ist in Mitte, Nähe Kronenstraße, Nähe Friedrichstraße.
Okay.
Und die meinte, iss bitte dieses Chicken Waffle Ding. Und ich war ein bisschen befordert, weil es war 10 Uhr morgens und eigentlich bin ich kein Frühstücker und da hast du jetzt einfach so ein halbes frittiertes Chicken da liegen zwischen der Waffel mit Ahornsirup drauf, ne? Oder ist da Ahornsirup und Puderzucker drauf?
Ja, genau, da ist so eine Ahornsirup-Soße bei den meisten drauf, die dann nochmal abschmecken mit manchmal so ein bisschen Chili und Limette und so, ist schon geil.
Das ist nur krank, ne?
Ja, ist schon, das ist wirklich nur krank. Ist toll, aber ist schon auch geil.
Du hast mir so kranke Vorlieben. War nicht letztens irgendwas mit einer Eismaschine, die du anbietest von McDonald's?
Boah, ey, ich muss leider, da muss ich jetzt, also jetzt kommen wir natürlich wieder vom einen Thema aufs andere. Aber ja, es gibt ein Eis von McDonald's, was ich wirklich sehr, sehr gerne esse, und zwar ist das der McFlurry, aber als Grundlage Frozen Joghurt, dann Erdbeersoße drauf und diese Katjes Streuselchen oben drüber.
Aber nicht die Fruchtgummis?
Nee, nicht die Fruchtgummis, sondern es ist so Schokotrops sind das irgendwie und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt habe ich aber allerdings diese Burger King Wallraff-Doku geschaut. Boah. Hast
du auch gesehen? Der wird gelacht da hinten.
Nee, ey, boah, muss krank sein. Ekelhaft, wirklich. Das ist wirklich richtig, richtig eklig. Da ist aber auch so ein Koch dabei, der die ganze Zeit als Experte nochmal sagen soll, ob es wirklich eklig ist. Und er ist so, naja, also es geht ja gar nicht. Also wenn er mal, wenn einmal seine Kühlkette unterbrochen ist im Froster von minus 18 Grad, muss er alles sofort wegschmeißen. Dann weißt du, so, Hals. Das ist einfach nicht wahr. So, wenn du einmal in deinen scheiß Froster gehst, so, dann hat die ja nur noch minus 16 oder sonst irgendwas.
Oder minus 14.
Du sofort alles weg, du bist ein Freak, du bist ein Waste-Freak.
Nein, der merkt das überhaupt gar nicht, das war dummes Geschwätz.
Ja.
Das merkst du nicht, wenn du in den Froster gehst, das ist minus 14 oder minus 18, das ist kalt, Punkt.
Ja, es ist einfach, und wirklich, da kriege ich so das Kotzen, wenn dann so einer so da steht mit seiner weißen Kochjacke und dann hat er immer so, wurden die Sachen eingeblendet und er war die ganze Zeit so, ja.
Gut, also da muss man natürlich jetzt sagen, da hätte ich an der Stelle alles weggeworfen, da hätte ich mir so einen Scheiß jetzt weggeworfen.
Bullshit. Lügner, ey. Wirklich, das Einzige, wo ich einen Punkt gegeben habe, wo er gesagt hat, naja, also Mäuse sollten jetzt nicht in der Küche sein, da war ich so, fair. Außer die können kochen wie bei Ratatouille.
Auch da muss ich kurz einhaken. Ja. Na, aber es ist so, Gastronomie hat Mäuse.
Ja.
Punkt aus. Das heißt, du siehst in der Gastronomie, siehst du Mäuse fallen, du siehst Kakerlaken fallen und wenn du zum Mülleimer gehst, da laufen Ratten.
Ja.
Also vor allem in der Großstadt, Frankfurt sowieso.
Ja.
Und da ist es auch mal vorkommt, dass eine Maus in der Küche ist. Klar, da kommt wieder Kamera hergeholt, wird immer nachgeschossen. Aber im Grunde kannst du nichts dagegen machen, weil es ist ein Gastronomiebetrieb.
Ja.
Und da wird unfassbar viel Menge an Lebensmitteln durchgewuppt, jeden Tag. Und da kannst du nichts gegen Ungeziefer machen. Du musst halt dagegen ankämpfen.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt, dass dann wenigstens ein Kammerjäger relativ oft kommt, dass der das checkt und so, dass man da Fallen aufstellt.
Exakt.
Und immer wieder, um zu testen, was da los ist. Aber halt, also ich meine, bei Burger King da wirklich, die sind komplett am Arsch, die Leute.
Aber sagen wir mal ehrlich, das haben wir alle gewusst, oder? Oder? Guck mal, wie viele Raten. Guck mal, ich mache immer.
Die Gefahr ist mit. Vielleicht war es deswegen so ja, lecker.
Ich liebe einfach den Thrill, wenn ich zu Burger gehe, dann will ich auch dieses kleine Nervenkitzel haben. Aber ohne Scheiß, ich mache das, glaube ich, zweimal immer, wenn ich irgendwo hinfahre. Ne? Lange Strecken, 5 Stunden. Mhm. Raststätte hast du die Wahl zwischen Nordsee, McDonald's, diesen Würstchen, die sich so drehen um sich selber, Beefy Roll und vielleicht noch ein Subway.
Ja.
Und dann gehe ich halt zu Burger King und hole mir mal einen fucking Chili Cheese Burger. Ja. Den liebe ich, ja. Subway?
Subway ist auf jeden Fall, ja, es ist wirklich...
Arsch ist es frisch. Egal, jede Raststätte, ist egal, welcher Laden drin ist, darauf wollte ich euch hinaus. Guckt euch diese Raststätten von außen und von innen mal genauer an.
Ja.
Das kann nicht funktionieren. Ja. Guckt, wenn da mal so ein Team reingeht, ist doch klar, dass sie was finden. Was denkt ihr denn?
Ja. Naja, also, aber wie kommt eine Ratte in eine Raststätte?
Die habe ich nicht gesehen.
Ja, achso, okay. Ich habe vielleicht einen Weg dahin über die Autobahn und so. Ja. Aber ich muss halt sagen, also ich habe wirklich eine Vorliebe auch für sowas, genau wie du es gerade sagst. Manchmal muss es auch einfach was von Burger King oder McDonald's sein, so, ne? Sind wir mal ehrlich. Also das nervt mich, das hat mich auch schon immer so genervt an irgendwelchen Sterneköchen, die im Fernsehen waren und so getan haben, als ob sie das alles noch nie gegessen hätten. So, das ist so ein Bullshit. Also ich kenne einen Sternekoch aus Frankfurt, Namen werden nicht genannt. Der hat...
Aber wir wissen, wer gemeint ist.
Aber er weiß, wer gemeint ist. Und da sind wir auch, da haben wir zugemacht abends und dann sind wir zu Burger King gegangen.
Ja, das
und
passiert.
Es ist völlig normal, weil wo willst du hingehen, wenn abends um 23:30 zu ist?
Das passiert, aber es passiert nicht in Berlin tatsächlich. Wir haben hier das Glück, dass hier auch Burgerketten existieren und McDonald's und Burger King recht wenig Chance hat.
Ah ja.
Ich bin ein Verfechter für die Kette Burgermeister. Burgermeister ist mein absoluter Lieblingsburger. Mhm. Und ich sag dir auch warum. Die Leute haben irgendwann angefangen, Burger immer höher zu stapeln. Das heißt, da gibt's dann, weiß ich nicht, wie heißt die, fette Kuh, die lacht, die Bulle, der hier melkt, Peter Lustig und Pan und was weiß ich was. Und die denken, sie müssten da 100.000 Zutaten draufschmeißen. Und dieser ganze Begriff von Fast Food, da wo es herkommt, ne? Also Burger ist ja so ein Ur-Fast Food von dem, wie man es im Namen kennt. Klar, Sushi ist viel älter und auch Fast Food. Aber Burger muss erschwinglich sein für alle.
Ja.
Jeder muss sich das leisten können. Sprich, ein Burger bei 12 Euro macht in meinem Verständnis schon keinen Sinn mehr. Mhm. Danach muss ein Burger auch transportabel und mobil zu essen sein.
Im Auto.
Im Auto oder auch zu Fuß. Hast du was in der linken Hand, hast du was in der rechten Hand, nämlich den Burger.
Ja.
Und dann musst du das Ding essen können. Mhm. Wenn aber jetzt hier so ein, weiß ich nicht, 3 Brote, 5 verschiedene Salate mit irgendeinem handgepflückten Vogelmüri-Scheiß drauf hast, dann ist es für mich kein Burger mehr, sondern es ist Quatsch. Das hat für mich nichts mit Burger zu tun. Und das ist Burgermeister, geht wieder so einen Schritt zurück. Die machen einen richtig geilen Burger mit Liebe. Also da merkst du, da ist wirklich das durchdacht, selbstgestanzte Pommes. Die Brötchen werden in Butter gewälzt. Ne? Also sprich vorher Brioche schön in Butter, dann angebraten, im eigenen Brötchen, die da gemacht werden, in der Bäckerei von Burgermeister. Die Zusammenstellungen sind nicht abgefahren, die sind einfach geil. Du hast geschmorte Zwiebeln, hast einen Käse, du hast Jalapenos, du hast ein Burgerfleisch, was genau ausreicht im Mund, nicht zu viel von irgendwas. Und das ist für mich ein perfekter Burger für 4 bis 8 Euro maximal, wenn du wirklich viel drauflegst. Ne? Und das ist perfekt.
Was muss auf dem Burger drauf und was findest du total overhyped, was auf jedem Burger drauf ist? Ich mache mal einen Anfang. Ich will nämlich direkt vorschießen mit Salat muss nicht drauf.
Finde ich schwierig.
mein bester Burger meines Lebens war der Gasoline Grill Burger in Kopenhagen.
Ich war noch nicht da, aber alle sagen das. Ich krieg von jedem, weil ich sag immer, heute habe ich Hendrik, einen alten Klassenkameraden, der ist heute in Kopenhagen, habe ich geschrieben, Gasoline Burger machen. Ausrufezeichen. Mehr habe ich nicht gesagt. Und die Sache ist die, ich habe dich schon so oft anderen Leuten empfohlen, dass ich schon gefühlt selber da war. Und alle, die da sind, schicken mir mal ihren Burger und sagen, danke für den Tipp, der ist richtig geil. Und ich sitze hier und denke mir, ich war noch nicht einmal da, aber ich muss da hin.
Ja.
Erzähl bitte auch für Tolga, dass er weiß, um was es hier geht.
Also es ist quasi eine ehemalige Tankstelle und die haben dann einen Burgerladen daraus gemacht. Mittlerweile haben die super viele Stationen auch in Kopenhagen und die fahren das Konzept Butterburger und das finde ich genial. Die lassen sogar den Käse weg. Es ist also einfach nur Patty, Soße und ein Stück gesalzene Butter. Jetzt muss ich mal überlegen, Zwiebeln sind noch drauf und ich glaube, das war's, wenn ich jetzt nicht falsch liege.
Aber ich glaube, man kann Käse drauf machen, wenn man möchte.
Genau, kann man machen, aber ich finde, muss man nicht, weil die Butter regelt.
Wie viel Fleisch ist das Patty? Ist das so 250
Gramm? Nee, gar nicht. Das ist so, ich würde sagen, der Burger hat die Größe eines Doppel-Cheeseburgers von McDonald's. Perfekte Größe.
Das sind ja Maßeinheiten, mit denen wir rechnen können.
Ja, genau. Ja, aber so ist es ja gut. Und dann habe ich bei André Rickert, um da mal weiterzumachen, da war ich dann quasi fertig nach meinen Probearbeiten. Dann ist es ja irgendwie umgegangen.
Lass uns ganz kurz noch, was ich sagen würde, ja? Was auf dem Burger drauf muss und was nicht.
Das, um das, ist, noch das ist wirklich, das merkst du, das ist mein ADS. Weiß. Ich habe die ganze Zeit dieses Thema im Hintergrund, wo ich denke, das hat mir irgendwann mal an. Ich hab so Angst, dass Leute in ihrem Gedankenprozess zu Hause nicht, wenn die jetzt diesen Podcast hören, nicht mehr weitermachen können, dass die schon so wie so ein Sim, wenn man so kurz mal aufs Klo geht, wie so ein Sim in so einem Spiel dann einfach in so einer Ecke stehen und warten darauf, dass wir endlich erzählen, wie es denn mit André Rickert war. Und währenddessen habe ich dich aber schon wieder gefragt, was eigentlich alles auf dem Burger drauf muss.
Ich stelle mir gerade die Zuschauer so vor, dass sie quasi bei Simpsons, falls du die Szene kennst, in Tokio mit so kreisrunden Augen vorm Fernseher liegen und sich so winden wie so Fische, die aus dem Wasser raus sind. Und nicht mehr wissen, was reden die denn da? Ja, aber um zum Thema Burger zurückzukommen, was muss drauf, was nicht? Also ich bin immer Verfechter von Klassikern. Sprich, auch eine Lasagne, wo irgendwie Spinat drin ist, kannst du mich jagen mit. Ich will die Klassiker haben.
Ja.
Sprich, ich lieb's mit Fleisch, also ein geiles Brioche, logischerweise. Ja. Am besten in Butter angebacken, dann kommt Fleisch drauf, aber nicht zu viel Fleisch.
Ja, sehr gut.
Und auch nicht rare.
Ein
Burger.
Ja! Wird ja! Ja! Das ist so wichtig! Dankeschön, dass du das sagst. Ja, ich sag das schon seit Jahren. Und alle gucken mich immer an. Und dann vor allem, was mich am meisten nervt, ist, dass man in diesen Burgerläden dann so angeschaut wird, als hätte man keine Ahnung. Und ich denke mir, nein, ihr habt keine Ahnung.
Fickt euch, häufig du nicht. und dann ist für mich eigentlich wichtig, wenn du quasi da noch weiter drauf gehst, ist so ein Salat ganz geil, wenn du mehr drauf machst, weil das sorgt nämlich dafür, dass der Rest nicht durchsitzt. Das wird quasi wie so eine Art Isolation. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, Burgerbrötchen, dann hast du das Fleisch, dann hast du Käse, dann hast du geschmorte Zwiebeln, aktuell ein Rezept von mir draußen, macht das bitte nach, also dann wisst ihr, was das beste Topping ist. Mhm. Ich liebe auch Bacon oben drauf und wenn es richtig dirty wird, kommt noch Jalapenos oben drauf und dann kann ich halt die nächsten Tage, die leide ich halt dann, ist halt einfach so. Ich kann nicht gut scharf essen, aber es war für den Moment, war es ein geiler Moment und das reicht mir eigentlich schon. Ne?
Sehr gut, das ist der perfekte Burger, gibst dir total recht.
Und damit kommen wir zurück zum Bittler Bu, die auch mal einen Burger hatten, aber relativ schnell wieder von der Karte runterging, als dann wieder nach dem Stern gelächzt worden ist. Habe ich so das Gefühl, I'm just saying.
Ja genau, also der ist ja dann quasi nicht mit ins neue Wahnsinn, weißt du warum?
Naja, Richie ist immer in seiner Pause oder nach dem Feierabend ins Bittler Buh und hat dann Gin Tonic getrunken und er war halt da schon bekannt mit den Inhabern. Und die hatten eine geile Lage, das ist die kleine Frescas, also das ist die kleine Bockenheimer
mit
der Frescas. Sehr, sehr ruhig, sieht ein bisschen aus wie in so einer italienischen kleinen Straße. Und ein ganz kleines Bistro. Mhm. Sprich, du hast einen Raum, du hast ein bisschen draußen Terrasse und du hast eine vergläserte Küche und unten wird produziert. Und als ich da angefangen habe, gab es nicht mal eine Abluft, es war wirklich heiß, es gab kein richtiges Kühlhaus, alles ganz übel, aber es hat unfassbar Spaß gemacht, weil du hast einen engen Raum, man hat alle Gäste gesehen und gehört, du hast in der Glaswand gestanden und geschwitzt wie die Hölle. Alter, dass die ganzen Gerichte nicht versalzen, Mann, ohne Scheiß, ne? Das war von wegen, der Koch ist verliebt. Der schwitzt nur stark, Alter. Mir ist die Brühe gelaufen da hinten, ne? Das war unfassbar, aber es war lecker. Auf jeden Fall hat er dann da die Chance bekommen, als Küchenchef anzufangen. Aber es war der Deal, dass sie zu dritt Küchenchefs werden. Aber ich glaube, Richie ist halt einfach, der ist halt einfach ein geiler Koch und der ist ein geiler Küchenchef, weil der hat die Foodcourts unter Kontrolle. Und ich glaube, du kannst nicht überall mit drei Küchenchefs, das funktioniert nicht, vor allem nicht, wenn sie sich nicht kennen vorher. Hier in Berlin gibt's diese Konglomerate, das ist halt noch eine andere Nummer, so ein Kommunen-Berghain-Ding, aber ich glaube, in Frankfurt, weiß ich nicht, das ist ein gestandener Sternekoch und ich weiß mit anderen, die quasi das noch nicht erreicht haben, das teilen, das hat dann quasi auf kurz oder lang nicht funktioniert und dann ist er da zum Küchenchef geworden. Ich habe auch mittlerweile auch
den weggebissen.
Ja, ich glaube so. Nicht aktiv, aber ich meine, ich habe die anderen beiden ja auch kennengelernt und das das war schon gut so, wie es gekommen ist. Ne?
Ja.
Ich muss schon sagen, es ist wirklich eine fantastische Küche, die er macht und ich glaube, er ist mittlerweile Teilhaber davon. Und wenn ihr die Chance habt, ist meine Stammadresse in Frankfurt. Wenn ich da hingehe, nicht nur, weil ich das Team liebe und das Restaurant sowieso, Richie kocht unfassbar gut.
100%. Also der kocht wirklich unfassbar gut. Der kocht auch ein bisschen ähnlich wie Dennis Meyer, muss ich sagen. Der kocht auch sehr, sehr gut. Und deswegen kann ich das auch sehr empfehlen. Und jetzt kommt der Punkt, wo du vorhin drüber gesprochen hast. Wir haben wahrscheinlich verschiedene Anknüpfpunkte. Ich könnte mir sogar vorstellen, als ich damals essen war im Bittler Bu, könntest du da schon gearbeitet haben oder noch gearbeitet haben? War das so, du hast ja da kurz gearbeitet, oder?
Ja, ich habe da ein Jahr lang gearbeitet.
Ja?
Sprich, ich habe die Ausbildung gemacht innerhalb von 2,5 Jahren.
Ja.
Und habe Das ist aber immer so eine Sache. Also du arbeitest ja als Gastronom. Ich habe morgens um 12 angefangen.
Ja.
Im Teilnehmer bin ich ja in Sport gegangen und bin dann nachts um 12 Uhr nach Hause gegangen. So, das ist ja quasi wirklich ein fucking langer Tag.
Mhm.
Das hat aber nicht gereicht. Ich habe, glaube ich, meine Familie 2 Jahre lang nicht gesehen. Nicht zu Weihnachtsfesten, keine Freunde besucht, gar nichts. Weil ich musste mir noch auf die Karte schreiben, nebenbei Wettkämpfe zu kochen. Und ich musste auch nebenbei zu einem ganz begnadeten Koch gehen, nämlich zu Max Ziebis. Max Ziebis ist der Leiter des Vorstandscasinos in der landwirtschaftlichen Rentenbank. Hat aber damals Bocuse d'Or, glaube ich, gewonnen. Oder Bocuse, Chef Culinar, irgendwie sowas in Paris. Der hat den Achenbach-Preis gewonnen. Kennst du den Achenbach-Preis?
Ja, ja.
Wie
ja.
Tim Melzer auch schon damals.
Ja. Also
egal, was er anfasst. Ich habe noch nie irgendwas gegessen, mit dem, was nicht perfekt abgestimmt war. Und das macht er einfach so, ein begnadeter Koch. Aber man sieht ihn nicht, weil er arbeitet ja quasi in einer Bank nur für den Vorstand und schickt da quasi Sterne-Niveau-mäßig die Gerichte über den Tisch. Aber immer nur 6 bis 8 Teller, quasi pro Gang. Ausgewählte Sachen, er kann machen, was er will.
Geil.
Und da bin ich hingegangen und du hast die Möglichkeit gehabt, egal welche Zutaten mit ihm zu verkochen, ob es Vecchio war, ob es irgendwelche Kaisergranat oder irgendwelche Flusskrebse war. Und der hat dann gesagt, alles klar, dann bereiten wir dich auf Wettkämpfe vor. Das heißt, neben der Arbeit bin ich dann da noch hingegangen. Mhm. Ich habe versucht, in diese 2,5 Jahre alles zu drücken, was ich kann, um irgendwie ein geiler Koch zu werden. Das habe ich mir irgendwie auf Fahne geschrieben. Ne?
Ja.
Irgendwie nichts, also quasi Makler vorher gemacht, habe auch übrigens einen Monat vor meiner Prüfung nach, also wie viele Monate, was hast du denn? 35 Monate habe ich Makler gelernt und ich habe einen Monat vorher aufgehört. Nein. Einen Monat vorher habe ich die Handbremse gehabt, das war's. Und habe dann quasi nochmal einen kurzen Aufzug Richtung Börse gemacht, weil ich jemanden kennengelernt habe, der mich da abgeworben hat. Und dann die Handbremse gezogen für die Kochausbildung. Und da habe ich gesagt, jetzt muss es wirklich klappen. Jetzt muss ich alles geben. Und ich habe alles gegeben. Und dann war ich noch ein Jahr bei Richie. Genau. Und da habe ich dann noch eine andere Küche gelernt. Und währenddessen noch Praktika hier im Français in Frankfurt beim Camello Greco, weil er befreundet war mit Dario Camerata in der Welle Kennedy. Hotel de Rome hier oben in Berlin, konnte Fulvio Pangelini über die Schultern gucken, der 2-Sterne-Koch in Italien ist, der die Roccoforte Hotels leitet. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was ich konnte, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ne? Reingestopft. Also im Prinzip, diese ganze Zeit, die da irgendwie dazwischen war, ist kurz, aber komplett bis zum Bersten gefüllt. Und dann war ich da ein Jahr. Und dann habe ich gemerkt, dass es wirklich ordentlich Druck ist und wir nur zu dritt waren und die Tische wurden doppelt belegt und dreifach belegt mit Mittagsservice von morgens bis abends, hast 14 Stunden da gestanden, nur zur Mittagpause, halbe Stunde gesessen, das war's, ansonsten stehen und das ist hart. Mhm. Mach das mal, das ist wirklich hart.
Mhm.
Und dann wurde ich abgeworben für eine Sponsoring-Agentur. Und bin nach Berlin gegangen, aber ich glaube, dazu können wir,
Aber wie wurdest du ab, also wer wirbt dich denn aus der Küche ab für eine Sponsoring? Wie läuft sowas ab? Also kommt da einer rein und sagt dann, das hat gut geschmeckt jetzt mit dem Schnitzel.
Aber könntest du dir auch vorstellen, mal einen Schnitzel für mich zu panieren?
Ja, genau.
Hey, jetzt packen wir alles aus, ne?
Ja, das ist, klar, ja, natürlich, klar. Das wollen die Leute. Du hast gesagt, du willst mehr erzählen, du musst erzählen.
Ich bin in eine WG gezogen. Mhm. Und in der WG war Matthäus mit eingezogen. Wir waren zu dritt.
Lothar Matthäus.
Ja, genau, Lothar Matthäus. Der immer so schreit hier beim Sommerhaus der Stars.
Ja, ja genau. Fußballspiel.
Die Füße geblutet,
geben Rauchen.
Und Matthäus war bei AD-Ticket in Frankfurt auf der Kaiserstraße. AD-Ticket ist, glaube ich, der größte Konkurrent von Eventim.
Mhm.
Und der war da schon sehr lange und hat da diese Sachen gemacht mit Festivals, aber, glaube ich, das Ticketing. Und hat sich dann, ist er nach Berlin gegangen und hat sich selbstständig gemacht mit einer Sponsoring-Agentur.
Mhm.
Weil er hat gemerkt, dass Festivals keine eigene Abteilung, kein eigenes Gewerk haben, die sich um Sponsorings kümmern.
Mhm.
Und da ist er nach einem Jahr auf mich zugekommen und meinte, Tim, du hast doch mal Vertrieb gemacht. Könntest du dir vorstellen, quasi deinen Vertrieb mit dem Gastro-Gedanken, ne, also quasi im Festival, das sind Leute, die sind jetzt zu Besuch, die checken da ein, die wollen betüttelt werden.
Ja.
Und dann aber noch Vertrieb, sprich eigentlich Klinken putzen. Du musst zu Marken gehen und sagen, das Festival ist genau das Ding, da müsst ihr hin. Coca-Cola oder weiß ich nicht. Was.
Jägermeister,
Big Feuerzeuge, Kondome, whatever, findet alles da statt. Die zahlen jede Menge Geld dafür, um da zu sein, weil das sind ganz wertvolle Kunden für die.
Mhm.
Und da meine ich, du, ich war bis jetzt einmal auf dem Festival, das heißt Rock am Ring. Und hier in Darmstadt, ne, Schlossgrabenfest logischerweise.
Ja, und auf dem Afrika-Karibik-Festival.
Ja, da war ich aber erst währenddessen. So. Da war ich erst währenddessen.
Okay.
Und dann, was war da noch? Ein Drehbuch Open Air. Und so. Oh, Sound of the Forest, da muss ich Shoutout geben. Sound of the Forest, ein wunderschönes Festival. Und die ich dann auch vermarkten durfte tatsächlich.
Mhm.
Und dann haben wir das so laufen lassen. Eine Tour mitgemacht, 9 Wochen Festival.
Mhm.
Und vermarktet. Und dann hat er mir quasi einen Gesellschaftervertrag vorgelegt und meint, wir starten jetzt richtig durch, das passt alles, die Umsätze stimmen, lass mal einfach sagen, ich beteilige dich an der ganzen Firma. Und dann habe ich da zu 30% bin ich dann da eingestiegen und haben wir für 3 Jahre lang haben wir dann Festivals vermarktet, im ganz großen Stil eigentlich. Das waren 35 Musikfestivals, die wir vermarktet haben, in ganz Deutschland, mit den verrücktesten Festivals. Ich weiß noch genau, es waren die Brasswiesen. In lustigerweise hast du auch einen Bezug zum Brasswiesen, weil die Veranstalter sind die gleichen. Ich liebe sie über alles.
Ja.
Du warst eingeladen zum Puls Open Air.
Ja.
Leider hat der Security-Bereich dermaßen versagt, dass er abgesagt worden ist.
Ja.
Es war ein Paradebeispiel in der Festivallandschaft, wie es laufen kann nach Corona durch Personalmangel.
Ja.
Ich glaube, das ist doch richtig böse ausgegangen. Also nicht ganz so böse. Ich glaube, der Mann, der hat gerade davon gesprochen, dass er so eigentlich nicht mehr weitermachen will. Ne? Der Security-Chef, das war ganz schön traurig, auch das Ganze. Aber diese Brasswiesen, ich bin da aufgetreten, es sind 80.000 Menschen. Das ist ungefähr wie das Oktoberfest, nur von Menschen, die mit...
Nur Volksmusik, oder was?
Volksmusik, Brassmusik.
Ja.
Und die Leute kommen mit ihren Traktoren da angereist.
Genial.
Aus ganz Bayern kommen die auch mit Traktoren.
Genial.
Viele davon mit Traktoren angereist, Anhängern voll mit Leuten.
Ja. Und dann hast du für Deutz die Dinger reingeholt.
Pass auf, genau. Ja, richtig. Deutz, ganz genau. Ich bin nämlich dann auf die Agratechnica nach Hannover gefahren und habe diesen ganzen Traktorherstellern gesagt, dass es dieses Festival gibt. Und die sind alle quasi aus allen Wolken gefallen. Die meinten, das wussten wir nicht, dass Menschen mit ihren Traktoren zu Festivals fahren.
Ja.
Und dann sind die natürlich da eingestiegen in das Festival.
Genial.
Das war ein Riesendeal. Ne?
Ja.
Das wussten sie ja vorher nicht. Und diese Sachen habe ich halt gemacht. Ich habe dann quasi geguckt, was macht das Festival aus, was ist besonders, wie sind die ZuschauerInnen drauf, was wollen die sehen, wofür interessieren die sich. Und damit gehst du dann quasi mit handgemachten Konzepten auf die Marken zu. Und die freuen sich ja drüber. Die haben was machen die? Die gehen auf Google und sagen, schönes Festival in Berlin.
Ja.
Da kommt oben Lollapalooza, da stehen 80 andere Marken, die schmeißen dir quasi das Gimmick an den Kopf, dass du eigentlich grün und blau da hinten rausgehst. Hast keine einzige Band gehört, bist vollgestopft bis oben hin mit irgendwelchen Kondom-Gimmicks und Brause und Tabak.
Mhm.
Und kannst dich gleich mit erinnern, welche Firma waren jetzt eigentlich, die mehr von mir wollte. Ne?
Ja, ja, ja.
Und wir haben quasi diese kleinen Boutique-Festival, 80.000 ist nicht wenig, quasi genommen und haben die einfach auf einige wenige Marken perfekt zugeschnitten.
Ja.
Und das war so die Arbeit. Und dann kam Corona.
Krass.
Ja. Und dann war ganz schnell mit einem Tag eigentlich alles vorbei.
Und dann hast du, gesagt, okay, jetzt wieder doch wieder zurück zum Kochen. Und
ja, dann ging es erstmal ein halbes Jahr weiter, dass wir gesagt haben, nö, die Corona-Pandemie, die ist gleich wieder vorbei. Wir wussten ja alle nicht, was passiert.
Mhm.
Und währenddessen ist das Geld ausgegangen.
Mhm.
Und wir wussten nicht, wann es weitergeht. Und dann ging es auch mit Verträge, wer bezahlt jetzt was, welche Versicherung übernimmt was.
Mhm.
Keiner wusste so genau, was passiert. Und ich weiß noch, dass mein Partner damals meinte, das ist doch bald wieder vorbei, das ist wie eine Grippe.
Mhm. Ne?
Haben ja viele gesagt damals. Mhm. Also jetzt nicht angreifen oder so, aber es war bei vielen so. Aber währenddessen schwindet halt so das Konto.
Mhm.
Und ich bin halt jemand, ich kann nicht da sitzen und nichts tun. Wollte auch nicht. Er wollte quasi weiter Verträge machen. Mhm. Aber welche Marke unterschreibt denn was, wenn er nicht weiß, was kommt?
Ja,
passiert nicht.
Ja.
Und dann haben wir uns verstritten. Wir haben dann quasi einfach die Meinungsverschiedenheiten gehabt und haben uns verstritten. Ich spreche auch bis heute kein Wort mit ihm, weil er noch andere Sachen mitgespielt haben. Und dann habe ich ja parallel gesagt, alles klar, ich muss irgendwas machen, weil sonst gehe ich den Bach runter. Ich bin hier in Berlin, ich bin wegen der Firma nach Berlin gezogen.
Ja.
Und 8 Tage später war der Lockdown. Ich habe hier quasi niemanden.
Ja.
Ich hatte niemanden hier oben, außer ein paar gute Freunde, Alex, mit dem ich hier die Küche gebaut habe.
Ja.
Und andere sind mittlerweile weggezogen, sind nicht mehr da. Paul aus dem Horvath, Marvin, der im Toulouse-Lautrec gekocht hat, Köche, die ich vorher kennengelernt habe. Und dann habe ich gesagt, alles klar, wir machen Suppencatering. Alex war Messebauer, hat auch keinen Job mehr.
Ja.
Ist eingestiegen, haben wir Suppen gemacht. Also ich habe hier in dieser Küche, ist wahrscheinlich hochgradig illegal, aber ich
meine,
die Krise lässt sowas zu, habe ich hier riesengroße Töpfe aufgestellt und habe hier haufenweise Suppe gekocht und quasi literweise die Suppe, habe mir noch so einen Caddy gekauft, einen VW Caddy, und bin durch die ganze Stadt gefahren und habe quasi diese Märkte beliefert mit meinen Suppen, geguckt, dass die nicht kippen, weil in so einem Wärmebehälter ist natürlich die perfekte Temperatur für Bakterien,
also,
die abkühlen. Hab mir hier Kühlschränke reingestellt, das sah hier aus. Ich sag dir, du hast hier Suppenkühlschränke gehabt und du hast hier Töpfe gehabt und Warmhältedinger. Jenny habe ich gerade kennengelernt. Ich dachte auch, was ist
das für ein verrückter Mann?
Sie hat diese ganze Zeit, Koch hat sie nicht mitbekommen, die hat die Festivalgeschichte mitbekommen, die schönste Zeit eigentlich.
Ja.
Und kommt hier rein und sieht hier der Typ wohnt im Wedding, er kocht in seiner Küche für Wochenmärkte, er hat eine Krise.
Ich habe doch am Anfang gesagt, es ist verrückt. Ja. Du kommst in eine Küche, in eine Wohnung rein, ja, und da sind überall Kühlschränke und es wird Suppe gekocht. Ja. Also es ist witzig und verrückt einfach, das ist Tim.
Mit, verändert. Mitten in der Krise halt auch. Ne? Also alle machen so nix, ja, und er kauft sich Kühlschränke und Autos und muss irgendwie was machen.
Ja.
Und Wochenmärkte waren das Einzige, was auf war. Ne? Ja. Und es war ein arschkalter Winter. Das war neben dem Frühstücksdienst und vielleicht am Ende noch im Bitlabu war es die härteste Zeit meines Lebens. Also ja, du bist halt aufgestanden und ich habe halt, du kennst diese Strecke davor, ne? Das ist ja ein Hubbelweg. So, wie transportierst du denn 20 Liter
ja
pro Topf?
Ja.
6 Töpfe müssen raus pro Markt. Ja. Wie transportierst du denn zu deinem Auto da vorne? Ich habe mir Einkaufswagen von Lidl und von Aldi genommen und habe die Dinger hier scheppernd über diese komischen Wege ist morgens um 8 hat es hier gescheppert. Von Dienstag bis Samstag hat es hier gescheppert. Und abends bin ich hier zurückgekommen und ja, wo spülst du 20 Liter ach, große Scheiße, Töpfe
ja. Ja,
in deiner Dusche?
Ja.
Und zwar von dem ganzen Markt und zwar von 3 Märkten.
Ja. Weil
du hast ja keine Küche, es wird ja nichts vermietet, findet nichts statt, kannst nichts machen, hast kein Geld.
Ja,
ja, das hat hier stattgefunden und das waren die besten Suppen meiner Meinung nach in Berlin und wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Das Ganze hieß Gute Supp.
Ja.
In Anlehnung auf meine Heimat. Und die Leute, die fragen heute noch, ob es irgendwann diese Suppen wieder geben wird.
Geil.
Wird's nicht, aber die Rezepte, die teilen wir ja auf meinem Kanal. Und dann kommt wieder die Brücke.
Ja.
Ein guter Freund, wir hatten ein französisches Festival. Da waren die Leute aus München und aus Berlin, das war so die kleine Schwester vom Garbage. Kennst du das Garbage Festival?
Nee.
Die Leute, die es kennen, die wissen Bescheid. Und es hieß Monticule. Und ein mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir, Max, den habe ich kennengelernt, weil ich war in der Produktion und konnte es auch da nicht lassen und war quasi gleichzeitig noch im Restaurant. Ich habe das Restaurant dort geführt mit Kumpel Malte und Alex und ich habe die Produktion mitgemacht, also Assistenz von Max. Quasi erst Produktion und abends dann nochmal in die Dings. Und währenddessen ist dieses Festival gelaufen, 7 Tage lang in Frankreich, bei Bordeaux, auf dem großen Berg, mit einem Fluss drumherum, mit einer Frischwasserquelle, die immer kalt rausgesprudelt ist und die Leute so dermaßen drüber, dass sie nicht wussten, wo vorne und hinten ist. So wirklich, also es war crazy. Ich weiß nicht, ich kam immer auf den Tanzfloor und es stand einfach ein Esel auf diesem scheiß Tanzfloor. Und ich gucke nach links und jemandem wird die Haare geschnitten. Also da sitzt einer und dem wird Haar geschnitten, rechts ist ein Esel und wusste nicht, was ist das hier für eine Geschichte? Naja, aber ich habe erst danach gemerkt, dass Max kommt, ist in Mainz, weil er ist beim ZDF.
Ja.
Und hab den geschrieben und dann haben wir zusammen gekocht und so, weil er ist nach Berlin gezogen und haben uns in Mainz nie getroffen, aber in Berlin dann umso mehr, im KDW, hier, wo dein Kuchen herkommt, haben wir uns getroffen. Und haben uns so angefreundet und dann hat er auch gewusst, ich habe Marketingkonzepte gemacht, ne, also für Musikfestivals. Und Vertrieb kann also auch sprechen oder kann auch telefonieren. Und dann wollte er eigentlich einsteigen in meinen Suppenstand, weil ich wollte ein Restaurant eröffnen und so und das ein bisschen größer machen mit mehr Angestellten. Und es ist am Ende gescheitert, weil der Besitzer dieses Ladens, der hat so widerliche Verträge gemacht, dass ich einen Rechtsanwalt drüber gucken habe lassen. Und der meinte, mach das auf gar keinen Fall. Wenn du, bitte, mach das einfach nicht. Und das habe ich dann Max gesagt, dann meinte er, gut, komm, wir lassen das einfach und du arbeitest jetzt für mich.
Okay.
Ja, und dann habe ich überlegt, ob ich diese Freiheit wieder eintauschen will. Und habe dann ein paar Kolleginnen gefragt, die schon mit Max gearbeitet haben, die meinen, wenn du mit einem Chef arbeiten solltest, dann ist das Max. Und dann habe ich das gemacht, seitdem bin ich beim ZDF.
Okay.
Das war im Grunde meine gesamte Lebensgeschichte in kurz.
Ja, sehr gut. Und das
wie
ist
war denn die Frage eigentlich nochmal?
Ist ja auch egal, aber das ist perfektes Timing, denn wir sind jetzt genau bei einer Stunde gleich. Und ich muss jetzt aber, ich bin ja hier auch ein bisschen eingeladen, um die Leute so ein bisschen, also ich meine, klar, du weißt natürlich, wie ein Podcast sich anhört, aber ganz wichtig ist jetzt natürlich, dass die Leute diesen Podcast abonnieren und dass sie den bewerten, weil das hilft dir für die Charts am Anfang.
Wo bewertet man den?
Auf iTunes oder auf Spotify könnt ihr den, wo dieser Podcast jetzt auch immer erscheint, wo auch immer ihr den hört, bitte bewerten und bitte abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich teilen auf Instagram.
Teilt es unbedingt auf Instagram, wenn ihr Bock habt auf mehr. Der Plan ist hier immer wieder wechselnde Gäste zu haben. Chris, wenn du öfter dabei sein willst, du bist immer herzlich willkommen bei
dir. Sehr gerne.
Was gehört, hier ist ein Schlafzimmer. Bleib doch gerne über Nacht.
Ja.
Danke, dass du dabei warst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel.
Gerne. Wie war es jetzt für dich, dein erster Podcast?
Schön.
Ja?
Oder, Leute?
Und die Leute fangen nicht wieder an, sich zu bewegen. Jetzt so, okay, es ist vorbei. Es ist vorbei.
Ja. Oh Gott.
Ja, herrlich. Ja, dann, wie heißt der Podcast jetzt? Ist es jetzt schon klar?
Ich denke, ich gehe gleich mal durch eine Liste durch und die Leute werden es erfahren, denn es wird ganz oben stehen, nicht wahr?
So ist es wohl. Ja, hast du recht. Okay.
Gut. Danke dir, Christian.
Sehr gerne.
Und bis bald.
Ciao.
Tschüss.